Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Freundinnenbande. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und jetzt gab es ja länger keine Folge, aber jetzt bin ich mit neuem Inhalt zurück. Und etwas ungewöhnlich melde ich mich dieses Mal, obwohl ich gleich in der Folge eine Gesprächspartnerin habe, melde ich mich einmal kurz vorneweg, weil ich euch gerne auf sensible Inhalte in dieser Folge hinweisen möchte und somit sicherstellen möchte, dass man da nicht ungewarnt sozusagen reinrauscht. In dieser Folge berichtet meine Gesprächspartnerin im ersten Teil offen und persönlich und eben auch sehr ausführlich über den Verlust ihres ungeborenen Kindes und ihre Erfahrung einer stillen Geburt. Diese Schilderungen sind emotional total berührend und gehen echt unter die Haut. Und deswegen möchte ich euch auf das Thema hinweisen, weil das für manche HörerInnen natürlich schwer auszuhalten sein kann. Es ist natürlich in Ordnung, die Folge deswegen nicht zu hören. Und da sollt ihr gut für euch sorgen und entscheiden, ob, wann oder wie weit ihr euch das anhören möchtet. Der entsprechende Abschnitt, in dem das sehr ausführlich Thema ist und geschildert und besprochen wird, geht ungefähr bis Minute 25. Danach wendet sich das Gespräch dann eher der damit verbundenen oder daraus entstandenen Freundschaftserfahrung zu. Aber auch im weiteren Verlauf der Folge wird das Thema Verlust eines Kindes und die Trauer darüber nicht komplett ausgespart. Also das ist nun mal das Grundthema dieser Folge. Diese Folge gibt meiner Gesprächspartnerin den Raum, mutig und offen über ihre Erfahrung dazu berichten. Und sie tut das auch in der Absicht und in dem Bewusstsein, dass sie dafür gerne Awareness und Aufmerksamkeit haben möchte und auch andere Frauen, die von diesem Thema betroffen waren, dadurch supporten möchte und Mut machen möchte. Und ich finde, das gelingt auch. Gleichzeitig sind es natürlich sensible Inhalte und das kann sehr belastend sein und deswegen dürft ihr als HörerInnen natürlich entscheiden, was ihr euch anhören wollt, ob ihr es euch anhören wollt. Ja, ihr entscheidet das für euch selbst und jetzt gehen wir in die Folge rein.
Freundinnenbande. Der Podcast über Frauenfreundschaften.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Freundinnenbande. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich heute wieder eine Gästin habe. Und die kenne ich auch noch nicht so gut. Wir sind Bekannte, wir wissen, wer wir sind, aber wir kennen uns eigentlich nicht so gut. Und ich freue mich besonders, dass du da bist, liebe Tina. Hallo.
Sehr gerne. Hallo.
Ja, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen mit ein paar Parametern, die dir vielleicht wichtig sind.
Ja, ich bin Tina, Mama von mehreren Kindern und wollte mit Michaela mal über ein etwas anderes Thema sprechen.
Und ich habe mich ganz besonders gefreut. Es ist ja seit ein paar Wochen, gab es jetzt keine Folge. Und das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich mache mir keinen Druck, ich mache mir keinen Stress. Ich nehme so das auf, was kommt und was ich mir natürlich vorher überlegt hatte. Und dann ergab sich eine Lücke nach der letzten Folge. Und ich habe das als meine Aufgabe angenommen, erstmal entspannt zu bleiben und zu sagen, die Dinge werden schon irgendwie wieder in eine Bewegung kommen. Und genau an dem Tag, als ich das entschieden habe, hat Tina sich gemeldet und hat mir geschrieben und mich gefragt, ob ich mit ihr sprechen möchte und ob sie erzählen darf, wo ich natürlich sofort gesagt habe, ja, sehr gerne. Deswegen finde ich das besonders schön, dass wir hier heute sitzen, weil du quasi mein Zeichen fürs Weitermachen warst. Das fand ich irgendwie schön. Und ja, ich habe mir halt auch immer natürlich vorgestellt, dass Frauen, die sich das anhören, vielleicht auch Lust haben, ihre Erfahrungen zu erzählen. Und das will ich dir gleich schon mal vorneweg sagen, weil du ja ein Thema mitbringst, das nicht ganz so locker flockig ist, sondern ja auch viele schwere Emotionen mitbringt, dass ich glaube, dass das so wertvoll ist, über sowas zu reden, weil wir das auch unter uns Frauen, vielleicht gerade unter Frauen, die man nicht so gut kennt, empfinde ich manchmal so viel zu wenig tun. Wir könnten noch viel, viel offener miteinander sein. Und ich lerne aus diesem Podcast, dass genau das sehr viele zu schätzen wissen. So, dass man erzählt, dass man sehr Persönliches auch teilt, dass man über die dazugehörenden auch schweren Gefühle spricht. Dafür schon mal vorab mein Dank und meine Wertschätzung. Ich glaube, dass das einen ganz, ganz großen Wert hat.
Es ist auch für mich ein sehr wichtiges Thema und wer mich gut kennt, weiß, dass ich da auch sehr offen mit umgehe, sehr offen drüber spreche, gelernt habe, damit umzugehen, dass es für andere Menschen total unangenehm sein kann, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich für mich aber annehmen kann mittlerweile, dass ich ja auch mit unangenehmen Dingen konfrontieren kann und auch möchte, ja, weil ich es wichtig finde, dass es anderen in der ähnlichen oder gleichen Situation vielleicht etwas leichter fällt, ja, Hilfe zu finden auch und sich nicht so alleine zu fühlen.
Genau, das ist ja das, was passiert, wenn man über Themen nicht spricht, ist, dass man sich fragt, ob das überhaupt jemand irgendwie so geht oder betrifft. Ne? Und ja, in dem Moment, wo man anfängt, drüber zu erzählen, passiert ja auch oft, dass man dann verwundert ist, dass man doch andere findet, denen das auch so gegangen ist. Ne? Ja. Also du hattest dir ja auch ein bisschen was überlegt und aufgeschrieben, aber vielleicht starten wir dann einfach mal so rein und du erzählst mal, was du für ein Thema mitgebracht hast. Und das, du hast das sehr plausibel mir ja auch direkt geschrieben, dass das für dich eine natürlich sehr schwere Erfahrung war, aber auch die Erfahrung sehr tiefer Verbundenheit mit anderen Frauen eben auch mit sich brachte. Ne?
Ja, genau. Also vor fast 15 Jahren haben wir unser erstes Kind noch in der Schwangerschaft still geboren. Und durch diese Erfahrung habe ich eine ganz, ganz tolle Gruppe an Frauen kennengelernt, zu denen sich eine wirklich tiefe und innige Freundschaft entwickelt hat und das auf einem vielleicht nicht so ganz normalen Wege, möchte ich mal sagen. Mhm. Davon würde ich gerne heute ein bisschen erzählen.
Ich freue mich total darüber. Ich finde das, wie gesagt, richtig schön und ich finde es auch mutig von dir, dass du da bist und das teilst. Das ist nicht selbstverständlich. Start mal rein, wo du magst, wo du es dir überlegt hast und vielleicht magst du erst mal davon erzählen, wie das war, was passiert ist. Das sind ja schon sehr lebensverändernde Ereignisse. Ne?
Ich würde gerne den Bus noch mal aufgreifen,
bitte,
den
gerne.
Du vor einigen Folgen bei dir im Podcast thematisiert hattest. Und das war auch der Punkt, wo ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, mit dir sprechen zu wollen. Da habe ich nämlich über den Freundinnenbus genauer nachgedacht und habe gedacht, ach guck mal, ja, kenne ich, aber ich war auch mal diejenige, die eingestiegen ist in diesen Bus und zwar etwas unfreiwillig eigentlich. Denn wir hatten mit der Erwartung unseres ersten Kindes für uns eigentlich ein wirklich tolles neues Kapitel gestartet und wir haben uns wahnsinnig gefreut und waren ja natürlich immer vorsichtig und wussten, ja, man kann auch in der Schwangerschaft sein Kind verlieren, aber vielleicht auch noch etwas naiv und blauäugig war für mich so nach diesen berühmten 12 Wochen erstmal das Ganze safe. Da habe ich gedacht, ach ja, guck mal, und trotzdem waren wir immer sehr zögerlich in Dingen zu bestellen oder anzuschaffen und haben auch wirklich lange damit gewartet. Und an einem Morgen, da war ich in der 25. Woche, war irgendwas komisch. Da war keine Bewegung so richtig da, also schon ein bisschen, aber nicht so wie sonst. Zu der Uhrzeit, da war ich schon sehr aufgepolt von der Hebamme, Bewegungsmuster zu erkennen beim Kind. Und die hatte ich da tatsächlich auch schon relativ gut drin. Und die waren anders. Und wir hatten sowieso einen Ultraschalltermin an diesem Tag und deshalb war ich eigentlich ganz entspannt dann zu wissen, ja okay, dann gucken wir uns das Baby wieder an und dann wird schon alles okay sein. Dann war es vielleicht ein bisschen müde. Ich muss dazu sagen, wir waren zu der Zeit in Kanada, haben da lange gelebt und da ist das Ganze so ein bisschen anders. Da entscheidet man sich entweder für die Vorsorge bei der Hebamme oder beim Frauenarzt. Und wir hatten uns für die Hebammenbetreuung entschieden, weil die doch persönlicher war. Trotzdem hatte man dann gewisse Ultraschalltermine, die sowieso nie beim Frauenarzt stattfanden, sondern in Ultraschallkliniken. Oh ja. Dann ging im Nachgang ein Bericht an Hebamme oder Gynäkologen und man kam dann zur Besprechung nochmal rein. Und wir waren an dem Mittag dann beim Ultraschalltermin und das war komisch. Ich lag da und sie hat lange geschallt und geschallt und geschallt und hat eigentlich nichts gesagt. Und ich habe dann immer gefragt, ob alles okay ist. Ja, sie müsste noch mal was gucken und guckte noch mal und guckte noch mal und sagte dann, ja, sie müsste einmal noch eine andere Ultraschallassistentin dazu holen. Sie wäre noch nicht so lange da. Und auch da war ich noch so verhalten misstrauisch, aber irgendwas war mir komisch. Und dann weiß ich jetzt im Nachhinein, dass sie in der Zeit, als sie rausgegangen ist, in der Hebammenpraxis angerufen hat schon. Und als sie dann wieder reinkam, sagte sie, wir müssten den Ultraschall abbrechen und wir müssten sofort in die Hebammenpraxis fahren. Also wir sind dann ohne Blick aufs Kind gefahren. Ich weiß auch noch, dass mein Mann mehrere rote Ampeln überfahren hat und immer auf mich eingeredet hat, weil ich gedanklich schon bei dem Thema, das war's, angekommen war. Aber er sagte dann immer, nein, und wir sind so weit und das auf gar keinen Fall. Und da ist bestimmt irgendwas, wo sie nochmal genauer gucken müssen. Und dann kamen wir in die Hebammenpraxis und außer uns war auch keiner da und wurden sofort ins Zimmer gebeten. Und dann kam sie rein und sah, dass sie geweint hatte. Und das war so der Punkt bei mir, wo ich wusste, okay, es ist wirklich passiert.
Ja.
Okay. Ich habe dann gefragt, wie das weiter funktioniert, was jetzt ist. Weil zu so einem Spätzeitpunkt, da hatte ich mich ehrlicherweise nicht mehr gedanklich mit beschäftigt, wie das funktionieren kann dann. Ja. Und sie hat uns dann relativ vorsichtig erklärt, dass das Kind ganz normal geboren wird. Und das war, ich konnte mir das erstmal noch gar nicht wirklich vorstellen. Wir durften dann auch erstmal nach Hause fahren und konnten in Ruhe entscheiden, was wir möchten, ob wir warten möchten, dass die Geburt natürlich einsetzt oder ob wir warten, also nicht so lange warten möchten, sondern lieber eine Einleitung haben möchten und haben uns dann letzten Endes dafür entschieden, einzuleiten. Ich konnte mit dem Gedanken, dass mein Kind da tot in mir ist, nicht gut umgehen. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich noch gar nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Und haben dann beide ganz schnell überlegt, was machen wir denn jetzt mit dem Namen? Und unser Kind braucht doch einen Namen. Und also es war gar nicht so eine lange Zeitspanne, bis wir dann am Abend zur Einleitung gefahren sind. Aber es kam mir vor wie Jahre.
Wie ein ganzes Leben.
Also, ja. Ja. Wir haben dann unsere Eltern in Deutschland benachrichtigt. Wir haben dann zu Hause gesessen. Ich sollte vorher noch was essen. Ich hatte natürlich keinen Hunger. Also es war schon sehr, komisch. Also ich habe dann auch immer wieder geschimpft und geweint und gefragt, warum uns das passieren muss und warum jetzt, wir haben uns das so gewünscht. Und also es war schon der Tag war irgendwie wild. Also anders kann ich das gar nicht beschreiben. Und ich habe früher oder damals im Nachgang den Tag auch genau aufgeschrieben, minutengenau. Das Schreiben war so mein Weg der Verarbeitung damals auch. Ja, wir kamen dann abends irgendwann ins Krankenhaus und die wussten auch, dass wir kommen. Die waren auf uns vorbereitet. Wir hatten einen besonderen Raum. An dem Raum hing eine kleine Taube, sodass alle Mitarbeiter, auch die reinkamen, wussten, was hinter dieser Tür jetzt gerade passiert.
Total wichtig.
Das war super schön.
Ja.
Also ich kann da auch wirklich, das war eine schöne Geburt. Das war kein traumatisches Erlebnis in dem Moment der Geburt. Das war von meinen Geburten, die ich hatte, eigentlich die schönste. Die friedlichste. Die um uns rum war es am ruhigsten, da war keine Hektik, da war kein, oh Gott, wir haben hier noch eine andere Geburt. Wir hatten die Hebamme, die nur für uns da war. Es war eine Schwester, die auch nicht wechselte, da war kein Rein und Raus. Die hat mich irgendwann gefragt, ob sie singen darf. Und das fand ich erst ein bisschen komisch. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht beruhigt sie sich. Und die hat wunderschön gesungen. Und diesen Gesang habe ich die ganze Zeit mitgenommen mit mir. Und ja, als unser Sohn Elias dann geboren wurde, war das eigentlich einer der friedlichsten Momente in meinem Leben, die ich hatte. Auch wenn man insgeheim immer noch gehofft hat.
Ja.
Und ich auch vorher darauf bestanden hatte, nochmal, dass sie im Krankenhaus nochmal kontrollieren noch mal und gucken, ob es wirklich so ist. Ja, dieses Kind machte die Augen nicht auf und dieses Kind hat auch nicht eingeatmet und hat auch nicht geschrien und man wartete ja immer drauf. Mhm. Das war so ganz, also sie lag dieses zerbrechliche, fertige Wesen in den Armen und du hast es angeguckt und hast gedacht, Kind, bitte, jetzt mach es.
Mhm.
Er war natürlich total zerbrechlich. Er war ein fertiger, kleiner Mensch. Mhm. Also wirklich alles dran, klar. Alle Finger, alle Zehen. Ganz
Woche.
Niedlich, also wirklich süß. Und trotzdem funktionierte es nicht. Mhm. Und das war echt schwer. Und diese Haut war ganz wie Seidenpapier. Mhm. Also so, man musste ganz vorsichtig sein. Wir durften ihn auch ganz lange bei uns behalten. Also wir hatten ihn auch am nächsten Tag noch bei uns. Ja, es war, also eigentlich war es eine, so traurig, es war eine schöne Erfahrung, die wir da haben durften. Also die haben das wirklich toll begleitet. Er kam da in so ein Kältebett, so dass sie ihn uns auch, er konnte entweder bei uns bleiben oder sie nahmen ihn mit. Also sie haben ihn zwischendurch einmal mitgenommen und ihm ein bisschen was angezogen und dann haben sie ihn uns wiedergebracht und wir hatten ihn so lange bei uns, wie wir es wollten. Mhm. Und dann musste ich halt irgendwann nach Hause gehen. Mhm. Und da mussten wir ihn da lassen. Und das war schwer.
Mhm.
Also wir sind wirklich mit einer kleinen Kiste nach Hause gegangen, mit Hand- und Fußgipsabdrücken oder positiven, ja. Also wir haben die wirklich als positiv zu Hause auch. Und das war schon, da fing es eigentlich an, das Leben danach.
Ja.
Also das, was anders war, als man es sich vorgestellt hatte. Man hatte sich vorgestellt, man geht aus dem Krankenhaus mit Kindersitz und Kind und wir gingen mit einer Box.
Mhm.
Und wir gingen mit dieser Box vorbei an Leuten, die ihre Kindersitze raustrugen. Und das war so einer der härtesten Momente in meinem oder wahrscheinlich in unserem gemeinsamen Leben.
Ja,
also das muss ich ehrlich sagen.
Noch viel schlimmer wird's eigentlich auch nicht, ne?
Das also ich glaube, wenn das eigene Kind stirbt, egal zu welchem Zeitpunkt, ist das furchtbar und schlimm. Und wenn man diesen leblosen Körper sieht, ist es egal, wie klein oder groß der ist, es ist dein Kind. Und da für uns starb eine Zukunft, für ein Kind, was schon länger auf der Welt war, stirbt ein Stück Vergangenheit und Zukunft. Es ist eigentlich, es ist, also als Eltern, für mich fand ich die schlimmste Erfahrung, die wir jetzt so, wenn ich unser weiteres Leben betrachte, machen mussten.
Ja, aber ich finde, du hast das sehr eindrücklich jetzt auch erzählt, dass ich schon bevor du das eben sagtest, auch gedacht habe, wie schön das ist, dass die euch ja da so durchbegleitet haben. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das wichtig war, das so zu machen und dass man trotz allem, niemand möchte so eine Erfahrung machen, aber wenn man das schon muss, dass man in diesem Leid trotzdem eine Erfahrung machen kann, ja, weiß ich auch nicht, die einem irgendwie was gibt, die einem Hoffnung gibt, die einem da durchhilft und die wertschätzend und achtsam irgendwie ist. Das hast du für mich gerade sehr gut rübergebracht, so diese, die Stille, die Anteilnahme, die ja auch da drin steckt, euch auch irgendwie die Zeit zu geben, diese Erfahrungen, sofern man das kann, überhaupt irgendwie aufzunehmen und zu verarbeiten ein bisschen, ne? Also da so drin zu sein. Akzeptanz ist wahrscheinlich viel zu weit weg. Das, man ist ja wahrscheinlich mehr so ein bisschen wie im Film, dass man denkt, wie ist das eigentlich? Was passiert hier eigentlich gerade? Warum bin ich hier?
Ich will hier nicht sein. Also ganz viel
dabei.
Und das blieb auch lange so. Also das blieb lange, wirklich lange, lange so, dass ich glaube, insbesondere ich oder wir das eigentlich klassisch, die Männer machen das anders als die Frauen.
Mhm.
Mein Mann hat Bäume umgehauen, ich habe das anders gemacht.
Mhm.
Und da kommt man schon, kommen wir jetzt schon so ein Stück in die Richtung, worüber ich eigentlich mit dir reden wollte. Denn ich habe damals das Haus lange Zeit nicht verlassen wollen. Ich habe auch gearbeitet in Kanada und hatte zum Glück eine ganz, ganz tolle Kollegin, denn so einen großen Freundeskreis hatten wir noch nicht. Wir waren ein Jahr da und Und unser Freundeskreis hat sich eigentlich mit den Kindern dann so wirklich erst entwickelt und dort zumindest vor Ort unsere Freunde geblieben. Aber da hatte ich eine ganz, ganz tolle Kollegin, Paula, und die hat mich so ein bisschen auf die Füße geholt. Hat immer wieder nachgefragt, ob sie mich besuchen kommen darf, hat uns Essen gekocht und es vor die Haustür gestellt, weil sie wusste, dass ich einfach nicht konnte. Hat wirklich dafür gesorgt auch, dass ich den ersten Schritt gemacht habe und eine andere Frau kennengelernt habe, der es genau gleich ergangen war. Das war ihre Schwägerin und hat uns beide dann zu sich eingeladen und die hat ihre Box mitgebracht und ich habe meine Box mitgebracht und das war wirklich schön. An dem Abend hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich bin nicht alleine. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht auf Facebook aktiv. Also so richtig ins Internet hatte ich meine Fühler noch nicht ausgestreckt. Aber nachdem ich mich an dem Abend mit den beiden getroffen hatte, habe ich das gemacht, weil sie mir gesagt hatte, dass sie da unheimlich tolle Frauen auch getroffen hatte und die Möglichkeit hatte, sehr anonym sprechen zu können erstmal, um ja sich selber vielleicht auch ein Stück weit zu schützen. Denn das versucht man, weil man bekommt Kommentare ja auch teilweise, ach, stell dich nicht so an und ihr seid ja noch jung und ja, also manche Menschen sind furchtbar kalt unterwegs und aber ganz viel war dieses, ihr seid ja noch jung und ihr seid noch nicht mal 30 und ihr könnt ja noch mal ein neues Kind bekommen. Und
Ist aber ja auch richtig.
Ich wollte dieses Kind und nicht irgendein neues. Ich wollte dieses Kind.
Ja, und vor allen Dingen, das ändert nichts an dem Trauma, das du da gehabt hast. Ne, also ein weiteres Kind
gar nicht.
Ändert da nichts.
Es half überhaupt nicht.
Nein.
Also dieses ganze Gerede von, ihr könnt ja noch mal und das hilft null. Also das kann ich auch nur jedem als Rat geben. Es ist die blödeste Antwort oder das Blödeste, was man jemandem sagen kann, der gerade sein Kind verloren hat.
Ja, natürlich.
Also das.
Naja, also ich sag mal, was, ne, wo du eben, ich finde, du hast es eigentlich genau schon gesagt, was man sich wünscht. Niemand kann dir da was sagen, was dir hilft. Es gibt nichts, was
hilft.
Nein,
es gibt auch nichts, was hilft.
Aber was aber hilft, ist, wenn jemand das aushalten kann, dass dir das passiert ist und dir sagt, ich sehe dich in dem, was dir da gerade passiert. Ich sehe deinen Schmerz, ich kann den auch fühlen und wie schrecklich. Mehr braucht man doch gar nicht. Man möchte also einfach irgendwie da.
So ein banales, wir denken an euch, ist viel hilfreicher als ein, ihr könnt ja nochmal versuchen. Und genau das hat Paula gemacht. Also ich glaube, die hat sich 50 Mal angehört, wie die Tage abgelaufen sind und vielleicht auch öfter. Ja, sie hatte mich dann ja mit ihrer Schwägerin zusammengebracht und die kannte vor Ort eine Selbsthilfeorganisation. Und da habe ich mich aber erst so ein bisschen, so weit war ich noch nicht. Also so einen Schritt vor Ort zu gehen und Gesichter zu den Menschen zu haben, auch deren Geschichten auszuhalten.
Ja.
Das konnte ich zu dem frühen Zeitpunkt noch nicht so gut und habe mich dann aufs Internet gestürzt.
Ja.
Mich bei Facebook angemeldet, weil sie mir gesagt hatte, dass sie da auch eine große Gruppe gefunden hatte. Und war da in einer Riesengruppe, die hieß Baby and Infant Loss Group. Das war hauptsächlich alles nordamerikanisch geprägt, also viel USA, viele Frauen auch aus Kanada. Aber die Gruppe war schon sehr in Bewegung. Also da passierte sehr, sehr viel. Da ging es von Verlust, von gerade festgestellt, ich bin schwanger, wirklich bis, also auch plötzlicher Kindstod, ganz viel. Und da war so viel, was mich noch trauriger gemacht hat, dass ich gedacht habe, also ich bin hier jetzt drin und da sind auch ein paar, die finde ich ganz nett. Aber mir ist das eigentlich noch ein bisschen zu groß. Und mittlerweile war es dann auch schon, ich glaube, Anfang Januar und ich war wieder schwanger.
Ja.
Und das waren, also da waren gut 3 Monate dazwischen. Und ich wusste gerade, dass ich wieder schwanger bin. Und ich wusste, dass diese Selbsthilfegruppe vor Ort anbot, in eine Gruppe zu kommen für Schwangere nach dem Verlust eines Kindes. Und da bin ich hingegangen.
Ja.
Und das war mein großer Segen. Denn diese Ängste, die ich hatte in all meinen Schwangerschaften danach, die wünsche ich wirklich keinem. Also das geht von Panikattacken in der Nacht über, oh Gott, es bewegt sich nichts. Und dann auch so weit, dass wir uns tatsächlich einen Heimdoppler gekauft haben, um, wenn ich ganz panisch wurde, die Herztöne hören zu können, ja, die mich wirklich beruhigt haben dann. Also wenn ich da heute so drüber nachdenke, denke ich mir, boah, also schon ein bisschen komisch. Aber es hat mich dann unheimlich beruhigt. Und
weißt du, was ich denke? Also ich denke, ich finde das total nachvollziehbar. Also diese Ängste, die man dann hat. Und ich denke, ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du dich da wieder auf die Reise gemacht hast. Weil ich glaube, das ist wahnsinnig mutig, weil man schon vorher weiß, dass es ein bedrücken wird und dass es einem Angst machen wird und dass es natürlich diese alte Erfahrung auch nochmal vielleicht berührt. Und ich finde, das hat ja auch was mit Mut zu tun, zu sagen, keine Frage, mache ich nochmal, und das auszuhalten auch.
Also das Aushalten war ja wirklich das Schwerste. Ja. Also das war wirklich ein Aushalten. Mhm. Und also für mich war da auch die erste Schwangerschaft war wunderschön bis zu dem Tag. Mhm. Danach fand ich Schwangersein gar nicht mehr schön. Nee. Ich fand es einfach nur furchtbar und es war sehr nervenaufreibend. Und ich war ja noch mehrfach schwanger danach, und habe es auch mehrfach ausgehalten. Aber es war keine schöne Zeit. Es war mit sehr viel Nervosität und Angst behaftet immer. Und diese Selbsthilfegruppe hat mir da tatsächlich sehr geholfen. Also wir waren auch keine große Gruppe, wir waren nur zu fünft. Und das war eine wirklich nette Gruppe, die vor Ort jetzt war. Und in dieser Gruppe war Kim. Und Kim kam etwas außerhalb aus unserem Ort. Und wir haben uns unheimlich gut verstanden, sofort von Anfang an. Und die sagte zu mir, du bist doch auch in dieser ganz, ganz großen Gruppe. Da habe ich dich schon, glaube ich, schon mal gesehen.
Aha, da hatte sie dich direkt wieder erkannt.
Ja, weil wir beide mal irgendwann mal geschrieben hatten, wir kommen aus Kanada.
Ja.
Ja, und dann hatte sie mich dann, sagte sie, ja, du bist doch auch in dieser ganz, ganz großen Gruppe. Ich schreibe mir da in dieser ganz, ganz großen Gruppe eigentlich gar nicht mehr. Ich habe da eine etwas kleinere Gruppe gefunden raus. Ich glaube, du würdest da auch ganz gut reinpassen. Ja, und dann bin ich da in diesen Bus eingestiegen,
ja,
und bin zu den Rainbow Mamas, so heißt die Gruppe bis heute, gekommen. Denn in den USA und Kanada, und ich glaube, dass es mittlerweile auch hier so ein bisschen rübergeschwappt, dass man das Baby, was auf den Verlust eines Kindes folgt, Regenbogenbaby nennt,
ja,
und das nicht nur mit der mit der entsprechenden Szene verbunden wird und als Adoptivkind eines gleichgeschlechtlichen Paares gilt.
Mhm.
Da war, ist das wirklich also das Baby, was nach dem Verlust eines Kindes geboren wird. Und in dieser Gruppe bin ich bis heute. Und diese kleinere Gruppe hat nochmal eine in sich etwas kleinere Gruppe entwickelt. Und wir haben uns auch mehrfach getroffen dann. Und in den USA, also ich bin dann in die USA geflogen. Zu dem Zeitpunkt war unser Baby dann schon geboren und bin mit ihm dann zusammen in die USA geflogen. Das erste Mal 2013. Da haben wir uns persönlich getroffen mit, ich weiß gar nicht genau, wie viele Frauen. Wir waren 10, glaube ich, mit den Babys. Und das war also ein Gefühl, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Also erstmal überhaupt der Weg, wie ich damals dahin kam.
Ja.
Ich war da ja dann schon einige Zeit zu Hause aufgrund der Schwangerschaften.
Mhm.
Und wir waren auch noch relativ jung, hatten nicht die Masse an Geld. Und dann hatte eine Mutter von diesen Regenbogenmüttern da geschrieben, ich habe so viele Punkte auf meiner Reisekarte, die kriegst du.
Ach, cool.
Obwohl wir uns noch nie gesehen hatten, die kriegst du. Und dann fliegt ihr beide hier rüber, dann braucht ihr den Flug nicht bezahlen und ihr könnt auch bei uns wohnen.
Krass.
Und da war mein Mann so ein
bisschen,
dachte, du kennst dich doch gar nicht richtig. Und ich weiß nicht. Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich vertraue denen,
ja,
ich muss das machen, ich muss die kennenlernen,
Das verstehe ich total.
Wir haben uns so unterstützt und durch diese, wir waren alle zeitgleich ja wieder schwanger und haben uns alle durch diese Schwangerschaften getragen in unserer Trauer um das Kind im ersten Jahr danach, wo ja alles immer so diese ersten Male sind ja besonders schwierig, wenn jemand verstorben ist, und das erste Mal ohne war für uns das erste Mal, was Weihnachten, was wir uns eigentlich mit vorgestellt hatten. Wie ist das mit Kind unterm Tannenbaum? Und das war dann ja ganz mit einer Box. Hm. Diese Box war sehr prägnant im ersten Jahr. Hm. Und diese Frauen persönlich zu treffen, mit denen man so viel geteilt hatte in diesem Jahr, und das war ein Erlebnis, das war der Wahnsinn. Hm.
Und vorher hattet ihr euch quasi geschrieben?
Ja, genau. Wir hatten diese Gruppe auf Facebook und wir haben immer alle miteinander geschrieben, wenn man besonders traurig war, wenn man was Schönes erlebt hatte, aber auch in den Schwangerschaften über Untersuchungen haben wir uns gegenseitig auf dem Laufenden gehalten. Wenn man von einer nichts gehört hatte in dieser kleineren Gruppe, dann wurde auch gefragt, ist alles okay bei euch? Wir machen uns Sorgen. Und also es war wirklich so ein, ich kann das gar nicht, also heute würde ich das vielleicht auch gar nicht mehr so machen. Aber das war wirklich eine virtuelle Freundesklicke.
Ja.
Und das war schon sehr speziell. Mhm. Also, ja. Und nach diesem persönlichen Treffen wurde das noch spezieller.
Ja, klar.
Also dann hatten wir ja gemeinsame Momente und gemeinsame Weine und gemeinsame Erlebnisse von diesem Wochenende, was wir da zusammen in New Jersey hatten. Und das war echt einfach cool.
Wie war das denn, die zu sehen? Also ich meine, mir leuchtet das schon ein, da steckt quasi schon so die Quintessenz dessen drin, worüber ich hier mit anderen auch schon oft gesprochen habe, ist so dieses, warum ist das so besonders, auf einmal da so eine Frauengruppe zu haben und mit Leuten zu schreiben, mit Frauen zu schreiben, die man gar nicht kennt. Und es ist eben diese geteilte Erfahrung und dass jemand sich total auf deine Bedarfe, Gefühle, Erfahrungen und so weiter einschwingen kann, weil sie das alles teilt. Das ist, glaube ich, so, das steckt eben dann auch, das leuchtet mir sofort ein, dass das auch über eine Gruppe, in der man schreibt, mit Frauen, die man gar nicht kennt, das funktioniert. Bin ich total überzeugt. Und die Empathie, die da entsteht, die ist halt wirklich, ja, unbeschreiblich. Aber da stelle ich mir wirklich jetzt, wie fliegt man da hin? Wie fühlt man sich da? Wie war das, die zu sehen?
Also ich war schon sehr aufgeregt.
Ja.
Zum einen, weil ich gar nicht, ich glaube, ich war vorher, doch, ich war einmal in New York vorher.
Ja.
Aber so wirklich alleine dann in die USA, das fand ich schon, ich war, was sowas angeht, nicht immer so mutig. Und dann bin ich da einfach ins Flugzeug gestiegen mit meinem Kind und dem Buggy und habe mir dann einen Mietwagen genommen am Flughafen und bin dann da nach, ich glaube, Robbinsville hieß der Ort, gefahren und kam dann an und ich wusste, wie das Haus aussieht, weil man hatte ja Fotos untereinander auch immer mal. Ja, dann kam ich an und ich wurde sofort in den Arm genommen und das, so schön, dass du da bist, und komm rein. Und ja, und dann haben wir uns an dem Abend schon mit unserer engen Freundin-Truppe da getroffen. Die anderen kamen alle von nicht ganz so weit weg, also meist innerhalb von 2 Stunden Anfahrt, und hatten sich dann, eine wohnte auch da sehr nah dran, da hatten sich dann auch welche einquartiert und die hatten sich, soweit ich mich erinnere, auch vorher schon mal getroffen, die so näher zusammen wohnen. Und wollten aber dann unbedingt, dass ich dazu komme. Und dann haben wir den Abend zusammen verbracht. Wir hatten Pizza bestellt und die Kinder hatten Pommes und Chicken Nuggets. Und das weiß ich noch.
Ja.
Das war ganz, ganz nett wirklich an dem Abend. Und am nächsten Tag hatte diese eine Person, bei der ich auch wohnte, ein großes Event. Das hat sie einmal im Jahr. Da kommt Santa bei denen ins Haus und Leute aus dem Ort konnten Fotos mit Santa machen. Und wir hatten dann aber so unser ganz eigenes an dem Sonntag. Die Kinder haben auch alle ihre Fotos mit Santa gemacht, auch alle Regenbogenkinder zusammen. Das war sehr schön. Und dann hatte sie aber in ihrem Haus einen Raum, so wie man das in Nordamerika typischerweise hat, einen Playroom für die Kinder. Und da waren wir dann alle eigentlich, also fernab von all dem Trubel mit all diesen Leuten, und haben uns da den ganzen Tag aufgehalten. Und das war echt, also es war bei einigen von denen, zu denen ich dann auch noch engeren Kontakt entwickelt habe, war das, als hätte ich die schon immer gekannt. Hm. Also wie, ja klar, du bist Lisa und wir kennen uns und wir wussten gefühlt alles voneinander, weil wir eben diese für uns schlimmste Erfahrung so intensiv geteilt hatten und ja auch über unsere Männer da sprachen in der Gruppe, wie die das machten. Und bei einigen gab es ja auch ältere Kinder schon. Das waren keine Fremden für mich in dem Moment, als ich da hingefahren bin. Ich wusste ja, wer mich erwartet.
Ja.
Ich hatte sie nur noch nie physisch angefasst.
Ja. Aber ich glaube, da steckt halt dieses drin, wie so ein Verbindungsrezept, weil du kannst nicht solche Geschichten, die zugehörigen Emotionen, sowas wie Angst, diese ganze Phase, durch die ihr da zusammengegangen seid, man kann das nicht teilen, ohne dass man hinterher wie verbunden ist, ne, und ganz nah ist. Da ist es quasi, also es kann sehr unterschiedliche Anlässe geben und in unterschiedlichen Lebensphasen machen Frauen das, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nachdem, worum es halt gerade geht. Also das sind halt sehr unterschiedliche Themen. Weil das hier ist natürlich, wie soll ich sagen, das hat ja als Startereignis schon einfach so eine Sprengkraft und so eine Stärke, so eine emotionale Dichte irgendwie in sich, dass ich mir vorstellen kann, dass das einfach nochmal wie in Feuer geschmiedet ist, ne? Weil das ist einfach so viel und man fühlt sich ja, das hattest du ja eben auch gesagt, das ist vielleicht auch dieser Gegensatz so krass, weil man sich so alleine fühlt, weil man am Anfang vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit sieht, ja, wie soll ich das teilen, mit wem soll ich das teilen, ne? Leute sagen dumme Sachen dazu, da will ich das gar nicht erzählen, ich will nicht noch so einen blöden Kommentar riskieren oder jemand, der mich nicht versteht. Das ist ja auch erstmal schwierig, sich überhaupt vorzustellen, wie soll man dazu mit jemand in Kontakt sein.
Also ne? Man nimmt auch oft Rücksicht auf andere Personen.
Ja,
also ich habe damals eine Freundin gehabt, von der ich wusste, auch, dass sie mehrere frühe Schwangerschaftsverluste hatte. Und als Elias verstarb, hat sie mir kurz drauf sagen müssen, dass sie wieder schwanger ist. Und von dem Zeitpunkt, also für sie war das wirklich, ich muss es ihr jetzt sagen, bevor es ihr irgendwer anders erzählt. Sie wusste, dass das für mich in dem Moment, das ist schlimm.
Ja, klar.
Und also jede Schwangerschaft, die verkündet wurde, war von da an für mich schlimm. Aber im Gegenzug, ja, habe ich dann sofort für mich entschieden, okay, mit ihr kann ich jetzt nicht mehr reden, weil ich ihr keine Ängste machen wollte, die ich mit mir ausmachte in dem Moment oder von denen ich wusste, ich war unheimlich nervös, ihre ganze Schwangerschaft über dann, weil ich immer gedacht habe, hoffentlich passiert ihr das nicht. Hoffentlich kommt sie über die Woche und die Woche und immer, wenn wieder was geschafft war. Also das machte einen sehr nervös, auch für die Freunde, die schwanger waren. Als meine Schwester schwanger war, da bin ich fast wahnsinnig geworden.
Ja.
Vor Angst, dass sie das Gleiche erleben muss. Das sind einfach so, das bleibt dann. Das nimmt man dann mit. Aber da mit diesen Frauen, das war, wie wir so schön sagen, im Sauerland ein echter Ritt.
Ja.
Also, das war richtig. Also das war einfach cool. Das matchte, das war einfach grandios. Also muss ich wirklich sagen. Und ja, dann hat sich daraus ja diese nochmal etwas kleinere Gruppe entwickelt, von denen eine Kim war, die ich da ja bei uns zu Hause in Kanada kennengelernt hatte. Und eine war Melissa, die auch aus Kanada kam. Und dann noch zwei weitere, Desiree und Lisa. Und zu denen hatte ich engeren Kontakt von da an. Ja, wir haben auch telefoniert, wir haben iMessages geschrieben, dann zwischendurch. Also es war auch außerhalb dieser Gruppe dann. Mit Kim habe ich mich ganz oft getroffen. Die Tochter war fast genauso alt wie unser Sohn dann. Und die Kinder haben zusammen gespielt. Die sind ja ein Stück weit zusammen auch aufgewachsen dann die ersten Jahre, haben ihre Geburtstage zusammen gefeiert. Also das war eine wirklich recht intensive Freundschaft dann auch. Mit der habe ich auch jetzt vor 2 Wochen noch geschrieben.
Ja.
Das ist auch geblieben, auch nachdem wir nach Deutschland zurückgingen. Und dann haben wir alle gemeinsam nochmal eine sehr schlimme Erfahrung gemacht. Und zwar musste eine von uns dann nochmal ein Kind verlieren. Allerdings war die Kleine damals fast ein Jahr alt und ist an einem schweren Genfehler verstorben. Und das haben wir, diese kleine Gruppe hat sie in der Zeit begleitet. Das fing an im Sommer, und das habe ich mir jetzt extra aufgeschrieben, im August 2016, da war ich frisch mit den Zwillingen schwanger.
Ja.
Und bin nach Toronto ins Sick Kids Hospital gefahren, um sie dort zu besuchen mit ihrer Tochter. Damals wussten wir aber noch nicht, wie das Ganze enden würde. Und ich weiß noch, dass ich sie auf dem Arm hatte, und ihre Mama wusste natürlich, dass ich schwanger bin. Und ich habe der Kleinen dann erzählt, dass ich wieder schwanger bin. Und also dieses Foto habe ich auch mit ihr auf dem Arm, und sie hat mich angelächelt in dem Moment. Und von dem Moment an wusste ich, okay, diese Schwangerschaft läuft. Das, ich weiß nicht, das klingt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber irgendwie war das so ein, in dem Moment hatte ich das Gefühl, okay, das hier wird gut.
Das wird in Ordnung.
Und ich war dann mehrfach im Krankenhaus zu Besuch, weil es ihr wirklich echt schlecht ging und wir alle nicht wussten, wo das herkam, was das ist. Es hat unheimlich lange gedauert, bis man rausfand, was für ein Gendefekt sie hat. Und dann war ich Ende November da, und da kamen die ganzen Amerikanerinnen auch.
Ach ja.
Und dann haben wir uns da im Krankenhaus, haben wir die Mama unterstützt, haben uns da nochmal getroffen mit ihr, sind mit ihr auch in der Cafeteria gewesen, als der Papa dann oben bei der Kleinen war. Und am 6. Januar ist sie dann verstorben. Und auch da haben wir uns alle wieder zusammengefunden. Also auch die Amerikanerinnen sind wieder nach Kanada gekommen, und wir waren alle zusammen zur Beerdigung da und haben sie dann halt auch danach weiter begleitet. Das war eine wirklich intensive Phase, die Zeit. Und ja, hat auch für uns alle nochmal ganz viele Emotionen hochgeholt, ganz viele Erinnerungen, ganz viele Warums, gerade auch für sie jetzt, wo es dann ja wieder ein Kind war, was man hergeben musste. Ja, dann sind auch genau diese Frauen bei mir aufgeschlagen auf der Matte, als meine Zwillinge gerade geboren waren. Ja. Und das war für uns ja auch der Abschied aus Kanada damals. Und bevor ich ging, wollten sie auf jeden Fall mich noch einmal persönlich verabschieden. Und das war wirklich schön. Also alleine dieses, wir sind jetzt extra aus den USA hochgekommen zu dir, um dir Tschüss zu sagen. Ja. Und sie waren 2 Stunden da und dann waren sie wieder weg. Und das fand ich einfach schon echt cool, sehr speziell.
Ja, ich denke die ganze Zeit, also ich finde, du erzählst das auch so schön, weil die ganzen, also dieser, wie soll ich sagen, so dieser Zauber, der ja da irgendwie entsteht, ne? Also was ist das, was einen da so rettet, ne? Also das, du hast ja eben selber gesagt, ja, irgendwie erstmal, ne, natürlich, das entsteht in so einer Situation und dann stellt man diese Verbindung her, aber wie geht das und was passiert da genau? Das finde ich dann immer das Spannende daran. Und ich finde, in deiner Erzählung wird das halt deutlich, weil das ist so, als ob du diese guten Gefühle, die dir das gibt, mit den Händen greifen kannst. Also da zu sein, was füreinander zu tun, da zu bleiben, obwohl es so schwer ist, für alle nochmal eine schlimme Erfahrung war. Also gerade in der Geschichte dieses, das ist ja wirklich völlig unfasslich, dass sie nochmal durch so eine schlimme Phase da irgendwie durchgehen muss. Aber wenn ich mir schon nur vorstelle, wie ihr da alle seid und mit ihr Zeit verbringt und einfach da auftaucht und auch, dass sie für dich dann alle nochmal extra gekommen sind, das ist halt, da steckt eine Energie drin und so diese greifbaren Emotionen, das, ja, das kann ich mir sofort vorstellen.
Ja, also das machte diese Gruppe irgendwie aus auch. Also dieses, wir tragen uns durch Freud und Leid. So war das wirklich. Auch wenn sich das vielleicht so ein bisschen kitschig anhört. Aber also das war ja, es ist ja nicht bei uns allen reibungslos gelaufen, auch danach mit dem Schwangerwerden.
Ja.
Bei uns hat es zwar dann beim ersten Kind danach geklappt. Wir hatten danach aber auch noch mal Fehlgeburten. Und auch diese Begleitung dadurch mit den anderen, dieses auch Validieren der Gefühle und auch ja, ein Stück weit, ich will nicht sagen aufmuntern, aber einen auch wieder zurückzubringen ins Leben, obwohl sie gar nicht vor Ort waren zwingend. Also Kim war natürlich vor Ort, keine Frage. Aber so die anderen in den USA waren ja dann doch sehr weit weg. Und das war nochmal was anderes auch als die Verbindung nach Deutschland zu meinen Freundinnen hier, die teilweise das auch nicht erlebt hatten. Ja, die dann auch gesagt haben, wir sind froh, dass du da so jemanden hast, mit dem du reden kannst. Ich habe hier eine sehr, 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 sehr gute Freundin, auch schon seit Jahren oder zwei sind es eigentlich, die immer zu mir gesagt haben, Tina, wir sind so froh, dass du die Mädels da hast. Da war auch nie irgendwie so eine Form von Eifersucht, dass einem die Freundin weggenommen wird. Wie, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das finde ich immer sehr spannend. Also das war nie vorhanden, sondern eher ein, ach, wir sind froh, dass sich jemand gut um sie kümmert. Und das war einfach, ja, also das war wirklich eine besondere Freundinnenphase in meinem Leben, die dann durch unser Zurückgehen nach Deutschland natürlich jetzt etwas anders ist, als sie damals war. Aber ich, wie gesagt, ich schreibe immer noch mit den Frauen. Ich habe auch irgendwann mal mit einer telefoniert. Da ist die Zeitverschiebung jetzt manchmal so ein bisschen blöde, weil wenn es bei mir gerade zeitlich passt, passt es bei ihr nicht, weil sie arbeitet. Oder, also es ist manchmal so ein bisschen schwieriger dann. Und das Leben passiert dann einfach so dazwischen. Aber wir bleiben immer in Kontakt und das ist schön. Also auch über die Kinder natürlich, dass zwischendurch mal auf einmal ein Bild in dieser Gruppe aufploppt und einer sagt, ja, guck mal, die waren Babys und jetzt guckst du dir heute an, sind alles Teenies. Und ja, das ist schon ganz schön.
Also wo du eben gesagt hast, das klingt ein bisschen kitschig. Also da habe ich ja immer eine Theorie dazu, dass ich sage, ja, es gibt Sachen, die irgendwie, wenn man selber nicht drinsteckt, scheinbar so kitschig wirken. Aber weißt du, ich glaube immer, Sachen sehen kitschig aus, wenn sie so große Emotionen enthalten. Das ist immer, finde ich, ein Zeichen dafür, ne? Auch warum sind manche Filme so kitschig? Weil man irgendwie denkt, oh komm, das ist ein bisschen doll. Aber genau so ist es, ne? Dass einem das vielleicht so ein bisschen, wenn man es erzählt und Leuten das nahebringen will, die da nicht dabei waren, dass man dann das Gefühl hat, naja, also, ne, klingt jetzt so ein bisschen, aber so ist es halt. Und ich glaube, das erzeugt das. Und das ist eigentlich eher wieder, holt einfach wieder dieses Gefühl zurück, dass man sagt, ja, das war halt wirklich weitreichend, schwerwiegend, tiefgehend.
Und wir waren in dieser Gruppe auch gemeinsam sehr laut. Das muss man wirklich sagen. Also wir haben sehr viel für, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Awareness gekämpft. Und haben ja auch sichergestellt, dass darüber gesprochen wird. Und das war uns furchtbar wichtig. Und ich weiß, dass mich mal eine alte Frau angesprochen hat, die zu mir sagte, ich finde das ganz toll, wie ihr heute damit umgehen dürft. Ich durfte das damals nicht. Ich durfte da nicht drüber sprechen über mein Kind. Ich musste das hergeben. Ich durfte das auch nicht beerdigen. Ich habe keine Geburtsurkunde bekommen. Ich durfte gar nichts eigentlich. Das wurde mir weggenommen und war dann weg. Und ich fand das schön, einfach zu hören von ihr, wie gut ihr das tat, dann darüber zu sprechen, auch noch als alte Frau.
Na klar.
Und habe ganz viel mit ihr gesprochen danach. Also auch oft regelmäßig. Weil uns beiden das gut getan hat.
Ja, klar.
Und das verdanke ich diesen Frauen auch wieder, dass ich so offen darüber gesprochen habe und auch ja meine Scheu so ein bisschen verloren habe vor dem Thema Kindsverlust, auch darüber zu sprechen, mit anderen offen zu bleiben. Ich habe letzten Sommer jemanden kennengelernt. Diese Frau finde ich sehr spannend. Und habe im Nachhinein erfahren, was ich nicht wusste, dass wir gleiche Erfahrungen machen mussten. Und das kam eigentlich zustande, weil ich sie gefragt hatte, ob ich mit ihr über einen meiner Söhne sprechen kann. Und sie wusste es von mir scheinbar und dachte, ich möchte mit ihr darüber sprechen. Und ich wusste es von ihr aber nicht. Und ja, so kam das dann und das fand ich ganz spannend und wir haben dann irgendwann mal geschrieben und haben gesagt, wir müssen uns unbedingt mal treffen und über unsere Kinder sprechen.
Ja.
Also.
Und habt ihr auch gemacht?
Nee, noch nicht.
Ah, ja.
Das ist noch gar nicht, alles noch gar nicht so lange her. Nee, haben wir noch nicht. Aber also das ist für mich sowas, das möchte ich gerne nochmal machen. Mhm.
Also ich kann dir nur sagen, ne, du stimmst da bei mir auch so viele Seiten an, weil ich eben auch immer denke, also das ist ja letztendlich die Kernerfahrung, die mich zu dieser Idee gebracht hat, dass ich da mit Frauen, die ich kenne, mit Frauen, die ich nicht kenne, drüber sprechen will, weil ich diese Verbindung, die wir aufbauen können, und da ist halt meine Theorie, ich kann es ja nicht wirklich belegen, aber die Erfahrungen belegen das für mich, dass das eben was Spezifisches ist, was wir als Frauen können, dadurch, wie wir sind, was wir gelernt haben, dass wir vielleicht da irgendwie auch gelernt haben, über unsere Gefühle zu sprechen, wenn wir das wollen und das zu teilen. Aber ich glaube, es hat eben auch noch andere Dimensionen so von, also gerade bei deiner Geschichte denke ich halt, ja, schwanger sein, ein Kind zur Welt bringen, das hat sehr viel körperliche Erfahrungen auch. Das ist schwierig, das mit einem Mann zu teilen manchmal. Man kann das erzählen und sicher haben die auch Verständnis und man kann da auch Nähe erzeugen. Aber ich finde, es liegt nochmal doch eine andere Ebene von Verständnis drin zu wissen, jemand hat auch diese körperliche Erfahrung geteilt mit allem, was dazugehört, ne? Mit irgendwelchen emotionalen Effekten, mit Hormonumstellungen, mit denen man da zu kämpfen hat und einfach auch diese körperliche Erfahrung gemacht zu haben, weil das ist schwierig, das sonst zu teilen.
Ja, auch,
ne?
Darüber zu sprechen mit anderen, was ist jetzt normal, ja, hinterher und was nicht. Also wirklich diese Dinge, es spricht keiner darüber.
Ja.
Es sagt einem keiner, ja, wenn du dein Kind verlierst, dann kriegst du trotzdem Milch.
Ja.
Du hast Milcheinschuss.
Ja.
Den willst du gar nicht haben. Und da sind einfach so Sachen, das finde ich unheimlich wertvoll.
Ja.
Wenn ich weiß, oh, bei Tina war das damals und mir passiert das gerade, die kann ich fragen.
Mhm.
Einfach das ist so mein, was ich gelernt habe durch diese Frauen.
Mhm.
Dieses, komm, geh raus damit. Sprich darüber, damit andere ja die gleiche Erfahrung machen dürfen wie du,
ja,
und Leute treffen und sich austauschen können und Freundinnen finden, im besten Fall auch,
ja,
so wie es bei mir ja wirklich gewesen ist. Und das war echt super.
Ich glaube, dass viele Frauen eine ähnliche Erfahrung machen mit diesem, wie offen kann ich sein, so wo kommt Verbindung her? Und ich habe auch oft schon gedacht, also das hat ja so zwei Seiten, das, was mich immer daran so fasziniert, wenn das passiert in Freundschaften zwischen Frauen und wenn wir uns so, also das hat ja, ist ja auch ein Abspringen irgendwie, zu sagen, ich mache jetzt offen, ich erzähle jetzt, was bei mir war und ich erzähle euch von meinen Emotionen und von meinen Ängsten und ich teile das, ich mache mich ja auch angreifbar. Also ich mache mich verletzlich, mache mich angreifbar, emotional, wenn ich so offen bin. Aber die Verbindungen, die dann entstehen, sind natürlich ja atemberaubend eigentlich. Ne, das ist ganz, ganz toll.
Ja, man hat auch manchmal, muss ich sagen, so ein bisschen Hemmung, weil einige Leute dann sagen, ja, warum erzählt die das jetzt? Will die Mitleid? Nein, will ich nicht.
Nee,
ich brauche kein Mitleid. Mir tut nichts weh, körperlich. Und ich brauche kein Mitleid. Ich möchte einfach nur aufwecken.
Genau.
Die Leute wachhalten und für Verbindungen zu Menschen offen halten.
Ja.
Und die brauchen wir alle. Und da kann es auch Männerbande geben.
Ja.
Aber ich finde, die Freundinnen für uns, also ich kann jetzt nur als Frau sprechen,
ja,
die finde ich einfach unverzichtbar,
ja,
dann, gerade in solchen Situationen. Mhm. Und das können die kleinen Freundinnenbande sein, so wie ich sie jetzt hier bei mir habe. Oder diese etwas größeren virtuellen.
Mhm.
Aber die sind unverzichtbar.
Mhm.
Also ich glaube, es geht nicht ohne.
Nee, glaube ich auch. Und für mich so die andere Seite davon, dass ich mich manchmal frage, ja, oder ich vermisse manchmal so ein bisschen auf einer größeren Ebene, wo du auch eben sagtest, sowas Awareness für sowas zu erzeugen, dass ich so denke, ja, wir müssten alle noch viel offener sein und wir müssten das einfach noch viel besser schaffen, auch unter Frauen, die man nicht kennt, ne, dass man sich sozusagen vertraut, ohne sich zu kennen, weil ich immer so denke, wir teilen doch alle diese Dinge miteinander. Und wir sehen, sobald die eine den allerersten Schritt macht und irgendwie so ein Signal hochhält, dann springen normalerweise auch fast alle drumherum irgendwie an und teilen sich auch mit und suchen auch so eine Verbindung. Also mir fällt da immer ein, ich sprach nämlich heute Morgen mit meiner Freundin noch drüber, dass gerade in diesem Zuge Kinder bekommen, schwanger sein etc. Also wir hatten auch einmal zu einem relativ frühen Zeitpunkt auch eine Fehlgeburt. Das war auch nach der 12. Woche, aber natürlich nicht so eine krasse Erfahrung wie jetzt bei euch. Aber von daher teile ich zumindest dieses Ganze, ach, sei doch nicht so traurig und dann, das klappt doch wieder und warte mal ab in einem Jahr, wo man aber so denkt, keine Ahnung, wovon ihr da sprecht. Das ist einfach fürchterlich. Und ich teile auch diese Erfahrung, dass man erst geht man halt in so ein Abtauchen und denkt, ich kann ja nie mit jemand drüber sprechen. Das ist so schrecklich alles. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das jemals laut sagen? Das ist einfach fürchterlich. Und ab dem Moment, wo man das macht, kriegt man diese Verbindung. Ne? Ja. Dann sagen, also man erzählt das nur sehr rudimentär und sagt, ja, auch das hat mich auch schon betroffen. Und dann stehen in jeder Runde drei Frauen, die sagen, ja, mich auch. Und schon bist du irgendwie, ne? Für mich war das wie ein Wunder am Anfang, dass ich dann dachte, was? Ach so, ich dachte, das ist jetzt hier so mein persönliches, singuläres, super einsames Schicksal, was hier passiert und man muss das so alleine aushalten. Und diese Verbindung, das finde ich einfach, ja, das ist einfach Wahnsinn, was dann da so für einen passiert, ne? Und wie die da drin stecken.
Ich finde, das muss auch einfach unter uns Frauen möglich sein.
Ja.
Also, dass wir über Dinge sprechen können miteinander, egal ob man Freundin, Kollegin,
Bekannte,
Nachbarin, was ja auch immer ist. Also natürlich laufe ich nicht zu jedem hin und spreche mit dem über.
Nein, natürlich.
Aber trotzdem muss man, wenn man in gemütlicher Runde zusammensitzt mit Frauen und es kommt auf ein gewisses Thema, finde ich, da offen untereinander drüber reden können.
Mhm.
Weil wir sind ja auch alle in Lebensphasen zwischendurch, wo wir uns fragen, ist das jetzt normal,
ist das
hier gerade passiert? Und das fängt in der Pubertät an.
Ja.
Und das geht ja bei uns mit über 40 wahrscheinlich weiter. Und von daher finde ich das total wichtig. Also das ist auch das, was ich den Kindern immer wieder sage. Ihr müsst da untereinander drüber reden. Wobei Jungs da, glaube ich, noch mal etwas anders sind als wir Frauen.
Ja.
Die Mädchen machen das, glaube ich, eigentlich ganz gut.
Mhm.
Die Jungs sind da ein bisschen anders unterwegs. Aber auch da ist es wieder, ja, Freundin.
Ja.
Also das ist einfach doch was Besonderes, egal ob klein oder groß.
Ja, das trägt einen sehr, sehr weit. Ja, wow, was für eine Geschichte. Das ist wirklich, hat mich sehr mitgenommen in jeder Hinsicht. Also es nimmt einen mit, weil es eine schlimme Geschichte ist, aber es nimmt mich auch mit irgendwie in diese Freundschaft. Und ja, das, also hast du toll erzählt, wie ihr euch da verbunden habt, wo der Wert besteht. Das wird einfach in solchen Geschichten so deutlich. Und seht ihr euch denn nochmal? Wie lange hast du die nicht gesehen?
Also ich habe dir das letzte Mal 2017 gesehen.
Oh, wow. Na gut, das ist ja auch echt weit.
Ja.
Und dann war Corona.
Ja, es war Corona. Das war auch sehr spannend, so wie wir uns da alle ausgetauscht haben. Das war auch kulturell dann sehr spannend, wie unterschiedlich das teilweise gehandhabt wurde. Und dadurch, dass die ja auch wirklich in New York und Toronto teilweise leben, mit Großstädten, wo die Krankenhäuser ja auch wirklich überrannt waren.
Mhm.
Das war auch spannend dann untereinander, dieser Austausch. Und auch, wir hatten uns aber genauso wie vorher.
Ja.
Also diese Freundinnen konnten sich nicht sehen.
Ja.
Weil wir haben in der Zeit auch tatsächlich, weil mangels sozialer Kontakte wahrscheinlich, auch viele Zoom-Calls gehabt, wo wir alle dann mit dabei waren. Wer gerade konnte. Ich bin da auch mal nachts für aufgestanden, weiß ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell reizt mich ein Flug in die Staaten nicht so sehr.
Nee,
also das ist für uns wirklich ein rotes Tuch gerade.
Ja.
Das wäre, ich möchte da nicht hinreisen gerade, aus verschiedenen Gründen. Wenn wir wieder über den Atlantik fliegen, geht das weiter nördlich nach Kanada.
Mhm.
Das ist die Heimat unserer Kinder, da müssen wir hin.
Ja.
Und da werde ich dann auf jeden Fall Kim treffen.
Mhm.
ja, die anderen, ich weiß es nicht, ob das nochmal klappt irgendwann oder ob sich irgendwer mal irgendwann nach Deutschland verirrt. Genau. Denn die machen ja ganz gerne so Rundreisen. Da hatten wir auch schon mal Freunde aus Kanada da, die wir dann auf so einer Rundreise abgepasst hatten.
Ja.
Beziehungsweise die uns als Startpunkt gewählt hatten und dann eine Reihentour gemacht haben und dann auch wieder gekommen sind am Ende nochmal.
Ja.
Aber ja, mal sehen. Mhm. Ich würde sie gerne nochmal sehen, ja. Aber ob das nochmal klappt, weiß ich nicht.
Ja, aber ich stelle mir das auch ein bisschen so vor, weiß ich nicht, ob das ganz richtig ist, weil ihr ja auch so angefangen habt, dass es vielleicht nicht essentiell ist, um befreundet zu bleiben. Das finde ich auch spannend an deiner Geschichte, ne? Dass man so, es gibt so viele Arten von Freundinnen und Freundschaften, wie man die pflegen kann. Und nur weil man einen Ozean zwischen sich hat und riesig viele Kilometer, heißt das nicht, dass man sich weniger nahe ist als Leute, die nebenan wohnen. Ne? Das ist halt.
Nein, das ist wirklich nicht so.
Ja.
Also wir sind vor mittlerweile fast 3 Jahren in Kanada gewesen, das erste Mal, nachdem wir zurückgegangen waren. Und mit unseren da engsten Freunden war das, also als wären wir nicht weg gewesen.
Ja.
Wir haben uns sofort am ersten Wochenende zurück in dem Ort mit unserer ganzen Clique getroffen bei einer Familie und das war wie immer.
Mhm.
Also das die einzige Schwierigkeit für unsere Kinder jetzt war, in die Sprache reinzukommen dann.
Mhm.
Aber ansonsten war für uns war das wie immer, als wären wir nie weg gewesen. Und das war richtig toll.
Ja.
Also das war wirklich schön.
Ja, also in Bezug darauf, was über diese Verbindungen deutlich wird, ein wahrer Schatz. Also du hast eine sehr berührende, aber eben auch eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine, die Art, wie du darüber sprechen kannst, nimmt einen da mit hin, so dass man auch sich reinfühlen kann. Also dass man es auch ein bisschen mit verstehen kann. Und das ist so hilfreich, davon zu erfahren und dass jemand ja da so offen berichtet. Also ich leuchtet mir auch sofort ein, ne, dass du auch aus der Ecke dann kommst, dafür Aufmerksamkeit zu sorgen und auch zu sagen, sprech darüber. Das ist wichtig und das hilft allen. Ich finde, solche Geschichten sind auch dafür so wertvoll zu sagen, ganz ehrlich, das ist am Ende eines sehr schlimmen Tages und einer sehr schlimmen Erfahrung oft das Einzige, was einem wirklich ja. hilft, was einen da wirklich wieder rausholt, ne? Und da müssen wir einfach echt gut füreinander da sein. Und auch das, finde ich, kommt bei dir so schön rüber, weil das ist bestimmt nicht einfach, das Thema hier und da mal anzuschneiden, weil das ist ja eben auch deine Geschichte. Du hast die ja nicht irgendwo angelesen. Ne? Es betrifft dich ja nach wie vor.
Ja.
So vielen Dank dafür.
Ja, gerne.
Das war ganz toll. Und ja, ich freue mich insbesondere, dass das jetzt hier so der Reboot irgendwie wieder war, weil von daher nochmal ganz besonderen Dank, dass du dich gemeldet hast und den Vorschlag gemacht hast. Ich war sofort Feuer und Flamme.
Sehr gerne.
Ja, und für alle, die es sich jetzt angehört haben, danke, dass ihr dabei wart. Ich verspreche, jetzt gibt es auch hoffentlich wieder ein bisschen regelmäßiger Folgen. Und wenn ihr auch mal Lust habt und ein Thema habt, groß oder klein, genauso wie wir es gerade gesagt haben, manche Themen sind groß und schwerwiegend, manche Freundschaften sind aus kleinen, leichten Dingen entstanden. Aber wenn ihr auch Lust habt, über eure Verbindungen und Frauenfreundschaften zu erzählen, dann meldet euch gerne bei mir. Das könnt ihr über meinen Insta-Kanal Freundinnenbande tun oder mir eine E-Mail an info@freundinnenbande.de schreiben. Und ansonsten sagen Tina und ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.